Ja, moin, schön, dass ihr da seid. Wie Benny gesagt hat, ich habe was vorbereitet und ich freue mich erstmal, dass du da bist. Schön, dass du gekommen bist. Vielen Dank, dass du dabei bist oder eingeschaltet hast oder einschalten wirst. Und ja, wenn du das erste Mal da bist, wenn du das erste Mal hier bei uns bist, dann hoffen wir natürlich, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Und ja, ich freue mich vor allem auf eine gute Zeit mit euch und ich hoffe, du hast heute eine richtig gute Zeit hier bei uns. Und Benny hat es schon gesagt, wir sind am Ende angekommen, das Ende ist nah, unserer Beziehungsreihe, beziehungsstark sein, christuszentrierte Beziehung führen, und wir haben uns so viele Sachen angehört dazu. Ja, wir haben vor allem darüber gesprochen, was heißt es, Freundschaften zu pflegen, was heißt es, eine gute Ehe zu haben, was heißt es, guten Sex in der Ehe zu haben. Ja, wir haben viele verschiedene Sachen davon gehört und vieles davon ist auch Grundlage dessen, worum es heute geht, nämlich, dass wir beziehungsstark eine Familie leiten können, und das ist eine große Herausforderung für viele in unserer Zeit, unserer Gesellschaft. Wobei, ich glaube, Kinder zu erziehen war und ist schon immer eine große Herausforderung. Ja, wenn wir in die Bibel schauen, da werden wir immer Familien finden, die hatten es nicht so leicht. Ja, da war es echt manchmal wild und schwierig, und da denkt man sich auch manchmal, was haben sich die Eltern denn dabei gedacht? Und trotzdem steht es in der Bibel. Das mag ich an der Bibel, sie ist ehrlich, sie ist authentisch, sie ist wunderschön, und wir erkennen daran nicht nur eben so einen Idealstandard, sondern wir sehen auch Misserfolge von Menschen. Und das ist oft ja ein Problem, wenn wir Familien uns anschauen, dann denken wir manchmal so, boah, ja, das ist auch manchmal eine große Herausforderung. Und ich glaube, für alle Eltern gilt grundsätzlich die gleiche Sorge, die wir haben, ja, die gleiche Frage, die sich alle Eltern stellen, oder die, die es vielleicht werden wollen, oder die es gerade geworden sind, je nachdem, an welcher Stelle du stehst. Sie alle haben die gleiche Frage, die an ihnen nagt. Und diese Frage lautet: Machen wir es richtig? Ist so, oder? Ist das so? Wir fragen uns alle, machen wir das eigentlich richtig? Machen wir das, was wir tun mit unseren Kindern, in unserer Familie, machen wir das eigentlich richtig? Ja, das ist so eine Frage, die ist ständig da. Und die stellen wir uns ständig. Und manche Eltern, und das machen sie sogar zu Recht, stellen sich die Frage sogar dann noch, wenn ihre Kinder schon ausgezogen sind, wenn ihre Kinder schon groß, wenn sie erwachsen sind. Viele von uns sind sich, glaube ich, ziemlich sicher, dass sie das richtig machen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn es um unsere Kinder geht, dann wollen wir ja nicht nur ziemlich sicher sein, dass wir es richtig machen, sondern wir wollen ja gerne sicher sein, dass wir es richtig machen, oder? Das ist doch irgendwie das, was wir uns gerne wünschen. Deswegen schwebt diese Frage, machen wir es richtig, schwebt so immer im Hintergrund, ja, schwebt so im Hintergrund unserer Erziehung. Wir wollen da ganz, ganz sicher sein, und das Problem ist ja immer, wenn man glaubt als Eltern, man hat es jetzt irgendwie so raus, ne, man ist jetzt irgendwie, war jetzt so eine schwierige Phase, aber jetzt habe ich es raus, dann wechseln die Kinder einfach in die nächste Phase. So, und man hat es wieder nicht raus. Und dann kommen die Kinder in die Pubertät und die Hormone kommen dazu, und dann ist die Zeit, wo die Eltern schwierig werden und so. Ja, ihr wisst das alle, ihr kennt das. Das ganze Leben wird dann völlig auf den Kopf gestellt. Machen wir es richtig, ist eine Frage, die wir uns stellen, und sie ist auch eine wirklich beängstigende Frage, wenn wir es genau nehmen, weil wir zwar alle mit einem Rückspiegel ausgestattet sind, aber keinen Rückwärtsgang haben. Ja, wir können in die Vergangenheit schauen, wir können in den Rückspiegel schauen, wir können zurückblicken und sehen, was wir hätten anders machen sollen, aber wir haben nicht die Möglichkeit, zurückzugehen, um es anders zu machen. Ja, es ist vorbei. Und uns ist irgendwie bewusst, dass wir es nicht versauen dürfen, sondern dass unsere Fehler dann ein dauerhafter Teil unserer Erziehungsgeschichte werden. Und was eigentlich noch viel schlimmer ist, unsere Fehler sind dann auch dauerhafter Teil der Kindheit unserer Kinder. Machen wir es also richtig? Und die Frage ist natürlich, was ist denn eigentlich dieses S, das wir richtig machen wollen? Wie leiten wir eine Familie biblisch gut und gesund, und wie werden aus uns und unseren Kindern beziehungsstarke Menschen? Das ist die Frage, um die es heute gehen soll. Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Und damit ihr mich nicht falsch versteht, gleich am Anfang eine kleine Warnung. Das Thema Kindererziehung, Familie, das ist so riesig, das ist so komplex, ja, dass ich heute für deine konkrete Situation keine Lösung haben werde. Das kann ich vorneweg schon mal sagen. Ja, deine Situation ist ganz anders als meine. Ich maß mir nicht an zu verstehen, was es bedeutet, wenn du vielleicht alleinerziehend bist, ja, oder was es bedeutet, wenn dein Partner krank ist oder eine psychische Störung hat oder ungläubig ist. Vielleicht trifft das alles auch auf dich selber zu und gar nicht auf deinen Partner. Vielleicht empfindest du auch, dass dein Partner oder du einfach, ihr seid einfach unzuverlässig und ungeeignet, eine Familie zu haben und zu gründen, Eltern zu sein. Deine Familie unterscheidet sich von meiner mit großer Wahrscheinlichkeit richtig, richtig doll. Und ich werde dir heute erzählen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für Prinzipien, die unzweifelhaft für dich gelten, für dich und deine Familie gelten, mit Sicherheit. Aber was du daraus machst, ja, wie du das konkret umsetzen kannst in deiner Situation, das liegt in deiner Verantwortung. Ja? Und damit sind wir auch schon beim ersten biblischen Prinzip, das nicht nur übrigens für Familien gilt, sondern überhaupt in allen Lebensbereichen, ja, auch in unserem Glauben ganz allgemein. Egal, ob du Kinder hast oder keine Kinder hast oder gar keine Kinder haben willst, kann ja auch sein. Ja, dieses Prinzip gilt für alles. Es ist so grundlegend überhaupt. Und deswegen gilt es für dein ganzes Leben. Und das Prinzip ist, du bist verantwortlich. Wir sind verantwortlich, ich bin verantwortlich für das, was in meinem Leben, für das, was in meinem Glauben, für das, was in meiner Familie passiert, dafür bin ich verantwortlich. Und bei Familien gilt es ganz besonders für die Männer, das möchte ich vorne wegschicken. Ich habe aber einen Artikel gelesen im Spiegel, da geht es in einem Psychoanalytiker, schreibt darüber, wie immer mehr Menschen, die sich in Therapien befinden, ja, wie die ihre Eltern für alles verantwortlich machen, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist. Und obwohl es jetzt kein frommer Mann ist oder so, schreibt er davon, warum er das für Quatsch hält. Ja, ist ein ganz interessanter Artikel, fand ich sehr spannend, den mal zu lesen. Aber ich habe auch gemerkt, hey, ja stimmt, das ist ja eigentlich so ein Symptom von unserer Gesellschaft, von unserer Kultur, in der wir leben. Ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der maximaler, meine Frau sagt immer, kollektiver Individualismus herrscht. Ja? Ich meine mich und mir, Herr segne diese vier, aber alle anderen sollen mich in Ruhe lassen. Ne? Ja? Und das ist ja das, was wir leben. Ja? Niemand darf mir reinreden. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Ja? Ich will selbst entscheiden. Ja? Und das ist bei Kindern ja auch nicht anders. Wir merken, und das finden wir immer wieder, dass wir sozusagen immer weniger Verbindlichkeit haben in der Gesellschaft, in den Netzwerken, in unseren Beziehungsnetzwerken, auch die wir so haben. Und dass wir auch immer weniger auf Menschen hören, auf die man früher gehört hat. Auf seine Eltern zum Beispiel, auf seine Lehrer, auf seinen Pastor. Und auf den Staat schon gar nicht mehr, da ist viel Vertrauen verloren gegangen in den letzten Jahren. Auf all die hört man nicht, aber wenn irgendwas schiefläuft in meinem Leben, dann kommt der Urdeutsche in uns durch und wir zeigen mit den Fingern auf allen anderen, aber nie auf uns selbst, weil wir selbst nicht die Verantwortung tragen wollen. Und das ist ein großes Problem. Gott sagt aber, dass wir verantwortlich sind für unser Leben. Ja, niemand anders trägt die Verantwortung für uns selbst außer wir. Und Gott ist sogar noch krasser. Er sagt sogar, er überträgt uns Verantwortung für andere, zum Beispiel für Kinder. Ja, weil wir heute ja um eine Familie reden, wo es um Kinder geht. Nicht deine Eltern, nicht deine Schule, nicht die Gemeinde, ja, oder der Staat ist für deine Familie verantwortlich, sondern du bist es selbst. Egal, ob du Mann oder Frau bist, du bist für deine Familie, für die Erziehung verantwortlich. Du bist auch für die Kultur, die in deiner Familie vorherrscht, verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, wie deine Kinder geprägt werden. Und wenn du ein gläubiger Mann bist und verheiratet bist und Kinder hast, dann gilt für dich noch ein besonderes Prinzip, ja, nämlich das Prinzip der Unterordnung. Das haben wir auch schon mal besprochen hier während der Predigtreihe. Ich habe es nochmal mitgebracht, ja, aus dem Epheserbrief, da steht das. Da heißt es, ordnet euch unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als oder eben auch wie dem Herrn. Ja, das heißt, hier sagt Paulus oder Gott sagt durch Paulus, eine Hierarchie legt er hier fest. Ja, er sagt, ne, der Mann ist das Haupt der Frau. Wenn der Mann das Haupt der Frau ist, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und das ist eigentlich ein cooler Text für Männer, ja, das ist so ein Macho-Text eigentlich, oder wird oft als Macho-Text bezeichnet, wo wir sagen, ja, hier steht's drin, ne, und das fühlt sich erstmal gut an für uns Männer, wir sagen, ja, hier haben wir es schwarz auf weiß, ja, wir sind die Chefs zu Hause, wir machen die Ansagen, wir sagen, wo es lang geht, das fühlt sich erstmal gut an, ja, wenn andere das tun müssen, was wir sagen, fühlt sich das erstmal gut an, heute muss ja alles gefühlt werden, ja, deswegen ist das gut, ja, das ist erstmal nicht schlecht, und da steht zwar auch, dass die Männer sich unterordnen müssen unter Jesus und so, aber das ist erstmal nicht schlimm, weil irgendwie Jesus ist ja Gott und alle müssen sich unterordnen. Und den Rest des Verses mit, dass wir Männer unsere Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und er für sie gestorben ist, das überlesen wir manchmal auch gerne. Und erstmal ist es aber schön, wir sind die Chefs zu Hause, wir machen die Ansagen und wir sagen, wo es lang geht. Ja? Das Problem daran ist, dass wir das zwar feiern, dass wir Chefs sind, aber dass es überhaupt nicht feiern, dass es bedeutet, Verantwortung zu tragen. Ja, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft, was wir immer sehen. Wir sehen immer nur die Vorteile, zum Beispiel auch in der Firma so. Ja, wenn du einen Vorgesetzten hast und dann denkst du mal, ja, so, boah, der da oben, ne, und die haben es ja leicht und einfach, wenn die mal wüssten, wie es hier unten wäre. Aber wir sehen gar nicht, dass Chefs Verantwortung tragen. Und so ist es auch in der Familie, so ist es überall im Leben, nicht nur in der Familie, nicht nur auf der Arbeit, auch in der Gemeinde und überall anders, wo Gott dir Menschen anvertraut hat, da bist du verantwortlich. Ja, und Verantwortung ist immer, das finden wir schwierig. Chef sein finden wir cool, aber Verantwortung finden wir schwierig. Aber in der Bibel oder die Bibel sagt uns, dass Haupt zu sein in erster Linie bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für die Menschen, die Gott mir anvertraut hat. Ja, das bedeutet das. Das bedeutet nicht sozusagen, ich bin der Obermacker, macht alle, was ich sage, sondern es bedeutet, ich übernehme Verantwortung. Warum ist es so? Warum bedeutet es das? Nun ist die Antwort ist ganz einfach, wenn du in der Kinderstunde die Warum-Frage stellst, dann sagen die Kinder im Kindergottesdienst immer Jesus. Ja, und das ist hier auch der Punkt, weil Jesus es genauso getan hat. Hauptsein bedeutet Verantwortung übernehmen, weil Jesus Verantwortung übernommen hat. Wir schauen uns nochmal kurz den Text an. Ja, ich habe das jetzt mal markiert. Wie funktioniert das denn mit Haupt und Unterordnung? Das Schöne an dem Text, an der Bibel ist immer, sie erklärt immer das, was sie sagt. Ja, also hier steht immer drin, wie man etwas machen soll. Was bedeutet es denn, Haupt zu sein? Nämlich wie. Ja, es geht immer um Jesus. Ja, wenn ihr mal schaut, wo die Markierungen sind, es bedeutet an dem Text lernen wir, dass wir das tun sollen, was Jesus getan hat. Wir sollen sogar sein, wie Jesus es getan hat. Ja, Jesus ist unser Vorbild darin, was es bedeutet, Verantwortung für Menschen ganz allgemein zu übernehmen, aber auch für unsere Familie. Ja, wenn wir Jesus anschauen, haben wir das beste Beispiel für jemanden, der ein Haupt ist, der Verantwortung trägt, der Verantwortung übernimmt. Ja, und überall, und das ist halt jetzt die Frage. Und wie hat Jesus das jetzt gemacht? Ja, also hat Jesus sich jetzt im Himmel hingesetzt und gesagt, so Leute, das hat ja bis jetzt nicht so gut geklappt. Ich mache jetzt mal eine Ansage, die 10 Gebote haben nicht gereicht, das gesamte Alte Testament hat nicht gereicht, ich erzähle euch jetzt, wie es geht und dann macht ihr das. Ja, klar, ist jetzt nicht überraschend, dass er das nicht gemacht hat, sondern was hat Jesus gemacht? Er ist vom Himmel runtergekommen, obwohl er es nicht musste. Er ist Mensch geworden, ja, als Baby geboren, obwohl es für ihn als Gott eine Erniedrigung war. Er hat den Menschen ein Vorbild gegeben und ihnen gezeigt, wie es richtig geht, wie man es richtig macht. Er hatte Mitleid, er war barmherzig, er war auch streng und klar, aber vor allem gerecht. Und dann gibt es sogar eine Stelle, da hat er seinen eigenen Leuten, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern die Füße gewaschen. Das finde ich so eine geniale Stelle, deswegen habe ich euch das nochmal mitgebracht, weil er sagt ja auch was ganz Entscheidendes, das für uns wichtig ist, wenn es darum geht, eine Familie stark zu leiten. Ja, er sagt, ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Also für Jesus ist ganz klar, ich bin der Chef. Ich bin euer Lehrer, ich bin euer Herr, ich bin der, der die Ansagen macht und das wisst ihr auch und das ist auch richtig so. Ja, also Jesus ist sich seiner Stellung ganz klar bewusst. Und dann sagt er, wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Und jetzt kommt's, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Das ist Verantwortung zu übernehmen. Das ist das, worum es geht. Das ist das, dass Jesus hat sich nicht hingesetzt und sich bedienen lassen, sondern, ja, wir sagen manchmal, er ist der erste Diener geworden. Ja, er ist der beste Diener geworden. Ja, er ist sich seiner Stellung bewusst, er ist der Chef. Aber wenn wir, das, was wir lernen an Jesus, ist, dass wenn wir Verantwortung haben, wenn wir Haupt sind, dann müssen wir diese Verantwortung wahrnehmen. Und das machen wir nicht, indem wir uns irgendwo hinsetzen und einfach nur irgendwelche Ansagen machen. Am Ende ist Jesus sogar für alle Menschen, nicht nur für seine Jünger, gestorben. Hauptsein heißt, Verantwortung zu übernehmen. Wenn du ein Papa bist, wenn du eine Mama bist, ja, dann bist du das Haupt für deine Kinder. Ja. Als Papa hast du sogar noch mehr Verantwortung, weil du das Haupt für deine ganze Familie bist. Ja, aber auch als Mama bist du verantwortlich. Du kannst dich nicht ausruhen und sagen, ja, der Papa macht das schon alles. Ja, wir sind uns ja alle bewusst, dass die meiste Arbeit in der Erziehung, oder oft ist es so, dass die meiste Arbeit in der Erziehung ja von Frauen getan wird, von Müttern. Ja, und jetzt könnte man sagen, ja, hier steht ja, ich bin ja nicht das Haupt. Nee, aber die Bibel lehrt auch, dass wir als Mütter oder dass ihr als Mütter Haupt eurer Kinder seid. Das bedeutet, ihr tragt die Verantwortung. Ihr könnt also nicht hinsetzen und sagen, Ne? Mein Mann hat mir heute Morgen am Küchentisch keine Anweisung hinterlassen, also mache ich nichts. Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr Verantwortung tragt. Ja? Und ihr tragt vor allem die Hauptverantwortung meistens, und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Das bedeutet auch, dass ihr den Dienst tut, den andere dann nicht tun können. Du bist für deine Familie verantwortlich, also müssen wir die Verantwortung auch übernehmen. Und die Frage ist natürlich, ja, wie machen wir denn das jetzt konkret? Ja, es ist irgendwie klar, dass wir uns nicht darauf ausruhen können, sondern dass Kinder zu haben wirklich eine große Herausforderung ist, eine Verantwortung, die Gott uns gibt. Aber wie machen wir das jetzt konkret? Wie versauen wir es nicht, damit wir es wirklich richtig machen? Und um das zu erklären, möchte ich ein Bild benutzen, was in der Bibel auch oft benutzt wird. Und das ist das Bild in der Landwirtschaft. Ich mag das Bild von der Landwirtschaft, weil die Bibel das oft benutzt, wenn es darum geht, wie Menschen sich entwickeln und wie Menschen wachsen. Und heute geht es ganz konkret um einen Landwirt, denn es gibt ein biblisches Prinzip, das wir schon in einer anderen Predigtreihe, als wir über Geld gesprochen haben, hatten wir das auch und da haben wir das auch angesprochen, aber das gilt genauso für die Erziehung. Ja, das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Das bin übrigens nicht ich. Irgendwer hat schon gefragt, ob ich das sei, aber ich fände es cool, wenn ich einen Trecker hätte, aber ich habe keinen. Naja, aber es geht um das Prinzip von Saat und Ernte. Stell dir mal vor, du bist Landwirt oder Landwirtin und es ist Herbst. Ja, ist jetzt nicht so weit hergeholt, aber es ist Herbst und es ist irgendwie Erntezeit und du stehst ganz früh morgens auf, ziehst dich an, machst dich bereit, gibst deinem Schatz einen Kuss, schwingst dich in deinen Trecker und machst dich auf den Weg zum Feld, um die Ernte einzufahren. Und dann kommst du an dem Feld an und das ganze Feld ist voll. Ja, mit Rosenkohl, mit Blumenkohl, mit Grünkohl, mit Palmkohl, mit Wirsing und zwischendrin sind so ein paar Kartoffeln und eine Möhre findest du auch noch. Ja. Du steigst aber wutentbrannt in deinen Trecker und fährst zu deinem Nachbarn, der auch Landwirt ist, ja, und du heulst dich da so richtig aus. Ja. Und dein Nachbar, der ist völlig verwirrt und denkt sich so, Alter, warum heulst du denn hier so rum? Dein ganzes Feld ist doch voller Kohl, warum regst du dich so auf, warum bist du so traurig? Ja, es ist alles voll mit Kohl, kannst du abernten. Ja, und du stellst dich hin, ja, aber ich wollte doch keinen Kohl, ich wollte Kartoffeln ernten. Und du denkst, und dann dein Nachbar denkt so, ja, okay, das ist wirklich strange. Du wolltest eigentlich Kartoffeln ernten, hast das ganze Feld voller Kohl. Was hast du denn das ganze Jahr über gemacht? Ja, oh, sagst du, ich habe ganz viel gemacht, sagst du. Ja, ja, kannst dir gar nicht vorstellen, was ich alles gemacht habe. Ich habe geeggt, gepflügt, ich habe gegossen, gedüngt, lauter G's übrigens, ja. Ich habe richtig, richtig viel gemacht. Ich habe Unkraut rausgerissen. Ich habe Netze zum Schutz aufgehängt. Ich habe ganz ordentlich reingezogen, damit die auch ja in richtigen Bahnen wachsen und so weiter. Und dein Nachbar sagt dann, hey, stopp. Ja, jetzt, was hast du denn, aber wann hast du denn Kartoffeln ausgesät? Ja, Kartoffeln habe ich gar keine ausgesät, sagst du. Ja, wieso denn nicht? Was hast du denn gemacht, als es Zeit für die Aussaat war? Da hatte ich auf meinem Hof zu tun, ganz viel. Und dann, als ich damit fertig war, habe ich alles gemacht, was auf dem Feld angefallen ist. Ja, was glaubst du, wie dein Nachbar Landwirt darauf reagieren wird? Ja, meine Lieblingsreaktion ist immer, ja, genau. Ja, ich würde so reagieren, ihr würdet vielleicht auch so reagieren. Ja, wie gesagt, ich mag das Bild der Landwirtschaft sehr, weil es sehr viele Parallelen zur Kindererziehung beinhaltet. Kinder zu erziehen ist ja nicht wie eine Prüfung, für die wir in der Schule oder in der Uni lernen. Ja, da machen wir das ja oft so, dass wir uns 3 Tage vorher hinsetzen, alles in uns reinballern, ja, was wir das letzte halbe Jahr vernachlässigt haben und hoffen, dass es reicht, ja, hoffen, dass es reicht, dass es gut wird und wenn es nicht reicht, na, dann haben wir noch einen zweiten Versuch. Ja, der Landwirt hat diesen Luxus gar nicht. Ja, der hat keinen zweiten Versuch. Und in der Kindererziehung haben wir diesen Luxus auch nicht. Es gibt keinen zweiten Versuch, sondern wir müssen uns von Anfang an Gedanken machen, wie machen wir es richtig. Jeder Landwirt muss sich nämlich erstmal überlegen, was möchte ich denn eigentlich ernten? Ja, was möchte ich überhaupt am Ende raus haben? Was soll die Frucht meiner Arbeit sein? Ja, will ich überhaupt Kohl haben? Oder will ich eigentlich Kartoffeln haben? Oder will ich lieber Weizen haben? Ja, und das klingt jetzt vielleicht ganz banal für dich und denkst so, hä, was soll das, ja? Aber das ist eigentlich eine wichtige Frage. Für einen Landwirt vielleicht sogar die allerwichtigste, denn die Entscheidung, die er trifft, was er ernten will, bestimmt sein gesamtes Handeln für das nächste Jahr. Die Entscheidung, die er am Anfang trifft, was er ernten möchte, bestimmt seine gesamten Handlungen für das ganze nächste Jahr. Und bei der Kindererziehung ist das überhaupt nicht anders. Bevor du etwas aussehen kannst, also bevor du dich bemühen kannst, deine Kinder zu erziehen, musst du dir erstmal Gedanken darüber machen, ja, was soll denn am Ende eigentlich rauskommen? Ja, wann ist überhaupt das Ende? Ja, was ist denn das Ziel meiner Erziehungsarbeit? Was möchte ich denn überhaupt erreichen mit meiner Elternschaft? Was ist denn das S, das ich richtig machen will? Wie sieht dieses S eigentlich aus? Und ich glaube, viele Eltern machen sich überhaupt keine Gedanken oder ganz, ganz wenig Gedanken darüber. Und für manche ist es auch sehr intuitiv irgendwie, ja, sie haben irgendwie eine Vorstellung davon, wie es sein wird, wenn ihre Kinder mal 25 sind, ja, sie haben oft so ein, sie fühlen das oft so unterbewusst und haben so eine diffuse Vorstellung davon, wie das sein kann, wenn die Kinder mal groß sind, und manchmal klappt das auch, ja, es funktioniert manchmal, dass es genau das eintritt, was Leute sich irgendwie unbewusst oder so halbbewusst vorgestellt haben. Und wenn du solche Eltern fragst, die zufrieden sind mit dem, was aus ihren Kindern geworden ist, wenn du die dann also fragst, sagst, ja, was habt ihr denn gemacht, ja, damit eure Kinder so cool sind, ja, das will ich auch haben, ja, dann wissen die Eltern oft gar nicht, sagen, ja, weiß ich nicht, wir haben irgendwie einfach gemacht, so, pff, so ein bisschen hier, ein bisschen da und so, ne, also die können das gar nicht richtig definieren. Aber es gibt Eltern, die haben sich bewusst Gedanken gemacht und die können ganz genau sagen, was sie getan haben, damit ihre Kinder zu dem werden, was sie geworden sind. Solche Eltern sind meistens die, die mit einer klaren Vision von Erziehung sind, ausgestattet sind. Ein Autor, Andy Stanley, hat mal einen Satz gesagt, der mich immer wieder zum Schmunzeln bringt, deswegen habe ich ihn euch mitgebracht. Der hat mal gesagt, jeder landet irgendwo im Leben, einige landen dort, aber mit Absicht. Ja, und das ist ein Zitat, was mich immer wieder zum Lachen bringt, weil ich immer denke, ja stimmt, oft driften wir so in unseren Alltag, wir driften so durch unser Leben. Ja, das Problem ist, dass Driften eigentlich nie eine gute Sache ist. Meistens eckt man dann nämlich irgendwo an. Deswegen ist es schlau, sich Gedanken zu machen, wo will ich eigentlich hin. Der Volksmund sagt, die Richtung bestimmt das Ziel. Ja, oder wenn ich mit dem Beispiel des Landwirts sprechen würde, das, was ich ernten will, ja, das muss ich halt auch aussehen. Aber dafür muss ich erstmal wissen, was will ich denn ernten? Was will ich denn eigentlich haben? Wenn wir nämlich nicht lange genug darüber nachdenken und innehalten, uns bewusst machen, was soll am Ende denn rauskommen, was wollen wir denn eigentlich ernten, in welche Richtung wollen wir denn erziehen, dann wachen wir vielleicht eines Tages auf und stellen fest, dass wir irgendwie in die falsche Richtung erzogen haben. Ja, eine Richtung, die wir nie gewählt hätten, wenn wir nur lange darüber nachgedacht hätten, was wir denn eigentlich wollen. Wenn wir nur lange genug innegehalten hätten, um uns für eine Richtung zu entscheiden. Aber das Problem ist, wir sind es unseren Kindern schuldig, uns für eine Richtung zu entscheiden, wo wir sie hinhaben wollen. Damit es nicht so ein Chaos und Tohuwabohu wird. Denn wenn du das Ziel nicht rechtzeitig wählst, dann wird es für dich gewählt werden. Wenn du deinen Erziehungsstil, also deine Gewohnheiten, deine Reaktion, dein Anspruch an Disziplin und so weiter, nicht von deinem gewählten Ziel bestimmt wird, ja, dann wird es von anderen Dingen bestimmt werden, nämlich den Umständen, die Kultur, in der du lebst, ja, die Reaktion deiner Kinder und was am schlimmsten ist, die Erwartung, die andere an dich haben, ja, zum Beispiel von deinen Eltern oder deinen Schwiegereltern. Und dann wird deine Erziehung wird so ein richtiger Wirbelwind, so ein Sturmwind, so, wo du nur noch reagierst, anstatt zu leiten, wo dein Erziehungsstil dann echt schwierig wird, weil du nur noch auf Anlässe reagierst, die irgendwie entstehen, statt zu einem bestimmten Ziel hinzuleiten. Und das macht es schwierig. Wenn du und dein Partner euch auf ein Ziel einigt, also eine bestimmte Ernte anstrebt, euer gemeinsames Essen festlegt, auf das ihr hinarbeiten wollt, dann hat das noch einen weiteren Vorteil, der ganz wichtig ist, ihr erzieht nicht aneinander vorbei. Das klingt auch jetzt immer trivial, ist es aber gar nicht, denn durch unterschiedliche Ziele entstehen unterschiedliche Erziehungsstile und das verursacht Spannungen. Ja, es verursacht Spannungen, wenn ihr euch nicht einig seid in eurer Erziehung. Und das merkt man manchmal gar nicht, das könnt ihr gar nicht erklären, aber eure Kinder nehmen das wahr und eure Teenager werden das ausnutzen. Und deswegen ist es wichtig, innezuhalten, darüber nachzudenken, was will ich denn erreichen? Ja, es lohnt sich, dieses Ziel zu formulieren, das in unserer Erziehung ein Kompass ist. Vielleicht wird es dann immer noch keine Punktlandung am Ende. Wir haben ja auch nicht alles in der Hand. Ja, vielleicht wird es dann nicht eine Punktlandung, aber die Richtung, die wird stimmen. Ja, dieses S zu definieren ist also keine Kleinigkeit und sollte gut überlegt sein. Was ist die Ernte? Was ist die Frucht meiner Erziehungsarbeit, die ich haben will? Ja, und das muss man sich gut überlegen. Das ist gar nicht so offensichtlich. Ja, für manche ist es Gehorsam. Ja, oder für andere ist es wieder, dass meine Kinder einen guten Abschluss machen, ja, oder einen guten Job haben, ja, oder das allgemein, ja, kennt ihr auch den Spruch, dass sie es mal besser haben als ich. Für manche ist es Erfolg, oder für manche ist es auch, dass sie mich stolz machen. Und wir alle kennen solche Eltern, die in ihrem Leben, die in ihren Kindern das hineinprojizieren, was sie selber nicht erreichen konnten. Das sind meistens die, die beim Fußballturnier am Rand stehen, ja, und den Schiedsrichter beleidigen, weil ihr Kind unbehandelt, ja. Das ist das Problem, ja. Aber das ist ja nicht das, worum es eigentlich geht, oder? Die Frage ist also, wie kommen wir zu einer guten Definition von dem S, das wir erreichen wollen? Und auch hier hilft es uns wieder, in die Bibel zu schauen, reinzuschauen und zu überlegen, was hat Jesus denn getan? Und denn in der Bibel ist es auch so, ja. In der Bibel vergleicht Gott die Kirche oder die Gemeinde ganz allgemein mit einer Familie, wo Gott der Vater ist, ja. Also das ist auch ein wichtiges Bild in der Familie. Deswegen lohnt es sich, da reinzuschauen und sich das mal anzugucken. Und die Frage ist natürlich, was ist denn von dem Vater, von Gott, der Wunsch für seine Familie? Was ist der Wunsch Gottes gewesen? Warum sollte Jesus auf die Erde kommen und uns ein Beispiel geben? Was war der Antrieb? Was war die Motivation? Was war sein Ziel? Was war seine Vision? Was war die Ernte? Was war das Essen, das er haben wollte? Warum musste Jesus kommen? Und den Grund beschreibt die Bibel genau so. Da heißt es, doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter dem Gesetz unterstellt. Und jetzt kommt die Begründung. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Das war der Grund, ja. Und jetzt geht's immer weiter. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Ja, also das ist nicht nur ein Auftrag, sondern das ist eine Stellung, die wir hier einnehmen. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Warum ist Jesus gekommen? Jesus gekommen, um die Beziehung zum Vater wiederherzustellen. Das war der Hauptgrund, das war seine Motivation, das war das Ziel. Jesus kam, damit die Beziehung zum Vater, zu Gott selbst wiederhergestellt ist. Gott wollte diese Beziehung wieder reparieren, die im Garten Eden kaputt gegangen ist. Er wollte sie nicht nur reparieren, sondern er wollte sie auf die nächste Ebene hieven. Er wollte ein neues Level dafür schaffen. Nicht nur ein Gott und seine Geschöpfe, sondern ein Vater und seine Kinder. Das war der Grund, warum Jesus gekommen ist. Das war sein Ziel. Das ist die Ernte. Das ist das, was Jesus vor Augen stand, während er auf dieser Welt gelebt hat. Auch als es zum Kreuz hinging. Und es ging ihm immer um diese lebendige Beziehung zu Gott. Und es geht es ihm auch heute noch. Das heißt, wenn du diese lebendige Beziehung zu Gott nicht hast, du hast diese Möglichkeit, das Angebot anzunehmen, ein Kind Gottes zu werden, ja, diesen Krieg zu beenden, der zwischen dir und Gott herrscht, auch wenn dir gar nicht bewusst ist vielleicht, dass es diesen Krieg gibt. Gott geht es in erster Linie immer um die Beziehung zu dir und zu mir. Und deswegen sollte dein Ziel, wenn du Elternteil bist, wenn du Elternteil werden möchtest, deswegen sollte dein Ziel, deine Ernte, dein Ess sollte auch ein Beziehungsziel sein. Es sollte dir um die Beziehung zu deinen Kindern gehen. Es sollte was mit Beziehung zu tun haben, was du erreichen möchtest. Und das ist gar nicht so einfach, das vernünftig zu formulieren. Deswegen habe ich euch ein Beispiel von mir mitgebracht, wie wir das zu Hause definiert haben vor einigen Jahren mal. Wobei, das hat sich im Laufe der Jahre auch ein bisschen verändert. Aber vielleicht hilft euch das so ein bisschen, für euch selber etwas zu definieren. Ihr müsst es nicht so machen. Ich weiß auch nicht, ob das allerbeste Ziel ist aller Zeiten. Aber für uns als Familie passt das. Und Bianca und ich haben einfach mal gesagt, wir wollen das Ziel, was am Ende rauskommen soll, so definieren. Unsere Kinder sollen sich immer von Gott und uns geliebt fühlen und gerne Zeit mit ihm und uns verbringen, auch wenn sie es nicht müssen. Und wir wünschen uns, dass sie Gottes Berufung erkennen und in ihr leben. Ich weiß, das sind jetzt zwei Ziele. Ja. Vielleicht mal gucken, wie viele bis 25 überleben von den Sachen. Aber das haben wir mal definiert, das haben wir für uns mal festgelegt. Dass wir gesagt, das ist sozusagen unser Kompass, ja, unser Nordstern, an dem wir uns orientieren. Dieses Ziel beeinflusst letztlich jeden Aspekt unserer Beziehung und unserer Erziehung. Die Worte, die wir zu unseren Kindern wählen und zu uns gegeneinander, den Ton, den wir anschlagen, die Ziele, die wir uns setzen und auch zum Beispiel unseren Umgang mit Disziplin und Ordnung und Korrektur. Das ist, wovon wir uns leiten lassen wollen in unserer Erziehungsarbeit. Ja. Als Eltern müssen wir bei der Erziehung immer die Beziehung zu unseren Kindern im Auge behalten. Das ist wichtig, darum geht es. Wir müssen diese Vision im Blick haben. Die Beziehung zu unseren Kindern wird durch das Prinzip der Ernte bestimmt. Ja, das, was wir haben wollen, das bekommen wir. Und wir können es nicht aufschieben oder nachholen. Der Landwirt, ja, der muss sich entscheiden und planen. Und er kann seine Entscheidung nicht aufschieben. Er kann das nicht sagen, das mache ich später. Ja, weil es gibt über das Jahr verteilt Zeitpunkte, die irgendwie fest sind für Saat und Ernte. Ja, und wenn du die verpasst, dann kannst du es nicht nachholen. Es gibt für den Aussaat einen Zeitpunkt, es gibt einen optimalen Zeitpunkt für die Ernte und gute Landwirte bereiten sich darauf vor, damit sie das nicht verpassen. das sollten wir als Eltern auch tun. Das Ziel bestimmt die Richtung. Und die Ernte bestimmt, was wir sehen, was wir gießen, was wir düngen, ja, was wir schützen. Es gibt keine zweite Chance. Es gibt keinen Rückwärtsgang dafür. Wir müssen es richtig machen oder wenigstens halbwegs richtig machen. Bei der Erziehung von Kindern und dem Leiten der Familie greift dieses Prinzip, das biblische Prinzip. Wir ernten, was wir sehen und wir bekommen die Kinder, wozu wir sie erziehen. Das müssen wir uns bewusst machen. Das ist unsere Verantwortung, die können wir nicht abgeben. Und das ist vielleicht das Wichtigste, dass wir das lernen müssen. Und dann geht es natürlich schon auch nochmal darum, wenn wir das Ziel definiert haben, wie setzen wir das jetzt konkret um? Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ja, kein Landwirt setzt sich hin und sagt, ich habe jetzt Bock auf Kartoffeln. Ja, das sagt er sich im Januar. Und dann wartet er bis, keine Ahnung, wann werden Kartoffeln geerntet, im September. Und guck mal, was auf meinem Feld passiert ist. Ja, macht ja kein Landwirt. Ja, er chillt sich ja nicht hin, sondern er fängt an auszusehen. Und wisst ihr, das Interessante bei der Aussaat ist ja immer, dass der Landwirt in Vorleistung geht. Ist euch das schon mal bewusst geworden, wie man Sachen erntet oder wie man dahin kommt, dass man Sachen erntet? Man nimmt etwas von der Ernte, die man eigentlich haben will, und sät es aus. Ja, also wenn du Kartoffeln ernten möchtest, kannst du in deinem Garten oder auf deinem Balkon ja mal machen, dann musst du eine Kartoffel nehmen und sie aussehen und einsetzen in die Erde. Wenn du Weizen haben willst, musst du Weizenkörner nehmen und sie aussehen. Du musst also was von deiner Ernte nehmen und du musst es investieren, damit es sich vervielfacht. Auch das ist ein biblisches Prinzip, was wir bei der Predigtreihe über Geld schon mal gemacht haben. Ja, das Prinzip, dass wir, wenn wir etwas investieren, dass es sich vermehrt. Ja, und deswegen ist es eine Frage von uns. Wir müssen etwas von dem, was wir haben wollen, müssen wir auch in unsere Kinder investieren. Wenn du die Liebe deiner Kinder ernten willst, dann sähe Liebe in ihr Herz. Dann gib ihnen Liebe. Wenn du eine gute Beziehung zu deinen Kindern, wenn das dein Ziel ist, dann investiere doch jetzt schon, wenn sie klein sind, in dieses Ziel, in die Beziehung zu ihnen. Ja, und setz sie nicht vor den Medien ab. Das bedeutet, du musst dir letztlich Gedanken darüber machen, welche Werte möchte ich denn überhaupt vermitteln? Ja, und welche Kultur soll in meiner Familie vorherrschen? Die Kultur ist ja wichtig, damit wir wissen, wie wir damit umgehen können, auch in der Landwirtschaft. Das bedeutet, du oder besser ihr beide als Partner macht euch Gedanken darüber, wie ihr das Ziel eigentlich erreichen wollt. Welche Werte helfen euch als Mittel, das Ziel zu erreichen? Welche Werte wollt ihr euren Kindern beibringen, damit eure Ernte erfolgreich verlaufen wird? Bei uns in der Familie bedeutet das zum Beispiel, dass wir drei Core-Werte, also drei Kernwerte festgelegt haben, die uns ganz besonders wichtig sind. Es gibt noch mehr, die uns auch wichtig sind, aber diese drei Core-Werte, das ist sozusagen, da achten wir ganz besonders drauf. Das ist Gehorsam, Respekt und Ehrlichkeit. Ja, wir wollen, das sind diese Core-Werte, die wir unseren Kindern beibringen wollen, die wir ihnen vorleben wollen. Ja, natürlich legen wir auch auf andere Werte Wert, wie zum Beispiel Höflichkeit. Ja, aber wenn es hart auf hart kommt, ja, dann sind diese drei Werte uns die allerwichtigsten. Diese Werte sollen unsere Kultur bei uns zu Hause prägen. Ja, und das ist wieder meine Verantwortung. Das ist wieder meine Aufgabe, das zu machen, oder unsere Aufgabe als Eltern. Wir sind dafür verantwortlich, die Kultur zu prägen. Das kann bei dir anders sein. Ja, das kann bei dir, vielleicht aus deiner Biografie, kannst du einen ganz anderen Wert haben, der dir wichtig ist. Ja, zum Beispiel kann es sein, dass dir Authentizität viel wichtiger ist. Du sagst, das ist mein Wert. Ja, ich will, dass meine Kinder authentisch sind, sich nicht verstellen müssen, ja, sondern immer ehrlich und echt sind und so. Ja, dann ist das dein Wert. Das ist doch völlig okay. Aber dann wirst du anders damit umgehen, als ich das mit meinen Kindern mache. Deswegen ist es wichtig für dich, das selber zu definieren. Ja, Werte sollen unsere Kultur prägen und wie gesagt, das ist unsere Verantwortung, das zu machen, das zu tun. Wie wir eine gute Familienkultur prägen können, dafür habe ich euch noch ein paar praktische Steps mitgebracht, 4 Stück, um genau zu sein, die ich euch gerne mitgeben möchte, die ich immer wieder auch in der Bibel finde, die ich vor allem sehe, wenn ich mich mit Jesus beschäftige, wenn ich in seine Evangelien gucke, sehe, wie er gelebt und vorgelebt hat, dann gibt es 4 Dinge, die ich euch gerne mitgeben möchte, wie man sowas machen kann, wie man gut eine Familienkultur prägen kann. Und diese Steps gelten übrigens nicht nur für die Familie, die gelten auch zum Beispiel, wenn du Vorgesetzter bist, ja, in einer Firma oder wenn du ein Chef bist, die gelten auch in anderen Bereichen deines Lebens, überall da, wo du mit Menschen zu tun hast, kannst du das gut anwenden. Auch in der Gemeinde kann man es gut anwenden, das zu machen. Okay, hier kommen die 4 Steps, die heißen Vorleben, Reden, Verstärken und Konfrontieren. Okay, ist wahrscheinlich ein bisschen erklärungsbedürftig, deswegen mache ich das jetzt noch, dass ich das tue. Erstens Vorleben, das ist irgendwie klar. Ja? Es gibt einen Spruch, der sagt, du kannst deine Kinder erziehen, aber sie machen dir eh alles nach. Ja? manche kennen ihn von euch, aber das ist so, der Spruch ist deep, weil er auch wieder ein biblisches Prinzip eigentlich im Kern hat, dass unser Handeln, unser Tun nämlich übereinstimmen müssen und übereinander liegen müssen. Denn deiner Familie ist es eigentlich egal, wie viel du weißt oder wie viel Geld du hast oder was du sagst oder was für eine tolle Predigt du hältst. Das ist ihnen eigentlich alles wurscht. Sie schauen vor allem auf das, was du lebst, auf das, was du vorgibst. Und viele von uns kennen dieses Prinzip ganz negativ, ja, oder haben das oft schon negativ wahrgenommen, dass wir unsere Kinder ständig zu was ermahnen wollen und sagen hier, hör auf, mach das nicht, mach das so, ja, und sie sagen dann irgendwann, ja, aber du machst es doch selber auch so, ja, kennen wir doch. Zum Beispiel bei mir, oder wer Kinder hat in dem Alter, wie mein Sohn ist zum Beispiel, ich versuche meinen Kindern ständig beizubringen, das Handy, oder meinem Sohn, der in dem Alter ist, der hat jetzt ein Handy gekriegt, das wegzulegen, wenigstens beim Essen, ja, und dann sage ich immer, pack das Ding weg. Und dann sagt er mir immer, ja, Papa, aber du machst das auch. Und ich denke dann immer, ja, aber ich habe jetzt auch gerade eine wichtige Nachricht bekommen, ja, da geht es um was ganz Dringendes und du guckst nur bei Spotify. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist Quatsch, ja, die Regel ist, Handy weg beim Essenstisch. Also müssen wir es vorleben, ja. Wenn ich meine Core-Werte prägen will, dann muss ich sie vorleben in meiner Familie. Ich kann nicht erwarten, dass zum Beispiel meine Kinder gehorsam sind mir gegenüber oder meiner Frau, ja, wenn ich es selber nicht bin, wenn ich mich selber nicht an die Anweisungen meines Chefs zum Beispiel halte, ja, wenn ich da nicht gehorsam bin oder wenn ich dem Staat nicht gegenüber gehorsam bin. So ein bestes Beispiel dafür ist immer mit meinen Kindern Auto zu fahren. Ja, das kennen vielleicht viele andere auch mit ihren Kindern. Aber irgendwann kommt die Phase, da können die Kinder Verkehrsschilder lesen. Ja, und dann fällt ihnen das auf, dass du 90 in der 70er-Zone fährst. Dann schreien sie von hinten, 70! Ja, und du denkst so, oh, ich hab's immer eilig. Klar, aber wenn ich dann, ja, die fragen, Papa, warum fährst du 90, wenn dir nur 70 erlaubt ist? Ja, dann kannst du sagen, dann find dir mal eine schlaue Ausrede, ja, die du dann hast, ja, die deinen Wert Gehorsam dann nicht untergräbt. Ja, also müssen wir es vorleben. Und ihr merkt, es hat ganz praktische Auswirkungen. Ich kann von meinen Kindern auch nicht erwarten, dass sie sich mir oder anderen gegenüber respektvoll verhalten, wenn ich zum Beispiel mich selber nicht respektvoll meiner Frau gegenüber verhalte. Ja, oder anderen Menschen respektvoll gegenüber verhalte. Ja, wenn ich irgendwie hinter den Rücken läster oder vielleicht meine Frau sogar anschreie oder wenn es ganz schlimm kommt, ihr Gewalt antue, wie sollen das meine Kinder denn lernen? Ich kann von meinen Kindern keine Ehrlichkeit erwarten, wenn ich A, selber nicht ehrlich bin und B, wenn Ehrlichkeit für mich zum Zweck geworden ist, ja. Wenn meine Kinder kommen und mir etwas beichten von sich aus, was sie falsch gemacht haben, ja, und ich dann jedes Mal in die Luft fliege, die Riesenbestrafungskeule raushole, ja, und sie maximal dafür bestrafe. Nein, denn was ist wichtig? Mir ist der Wert wichtig, mir ist der Wert Ehrlichkeit wichtig. Also bedanke ich mich bei meinen Kindern, dass sie ehrlich waren, dass sie ein Vergehen von sich aus zugegeben haben. Dann rede ich mit ihnen über die Konsequenzen und oft bin ich dann sogar barmherzig und erlasse ihnen die Konsequenzen. Warum? Weil nicht, weil mir die Bestrafung wichtig ist, sondern weil ich das feiere, dass sie ehrlich waren. Ich möchte sie dafür belohnen. Ja, und ich erkläre ihnen das, warum das wichtig ist. Das kann man zum Glück auch positiv erleben. Ja, man kann es auch positiv erleben. Jetzt letzte Woche habe ich meine Tochter unterm Wäscheständer gefunden. Da war so viel Wäsche drauf und die hat da drunter gesessen, wie so eine Höhle. Und ich sage, hey, willst du nicht rauskommen? Wollen wir uns nicht wohin setzen? Und sie sagte dann zu mir, Papa, psst, ich mache gerade stille Zeit. Und ich so, guck dir runter, du hast nicht mal ein Buch dabei, aber okay. Ja. Ich habe mich trotzdem gefreut darüber. Meine Minigruppe weiß, wie schwer ich in meinem Alltag um meine stille Zeit kämpfe, aber es ist cool. Und auch wenn meine Tochter noch nicht so richtig mit ihren 4 Jahren verstanden hat, was ist denn stille Zeit eigentlich, was macht man denn da eigentlich? Die kann auch nicht mal lesen. Ja. Stille Zeit heißt ja nichts anderes, als ich lese Bibel und ich bete zu Gott. Aber ich find's cool, dass unsere Kinder das irgendwie bei uns zu Hause aufgeschnappt haben, dass Mama und Papa regelmäßig Zeit mit Gott verbringen. Ja, was übrigens auch ein biblisches Prinzip ist. Und dass sie das irgendwie, werden auch spielerisch dann umsetzen und das irgendwie nachahmen. Und das ist cool. Und das ist die Macht des Vorlebens, Leute. So prägen wir Kinder. So können wir Kultur prägen. Unser Verhalten, das, was wir selbst leben, das prägt unsere Kinder. Und damit prägen wir die Kultur. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, was willst du denn eigentlich prägen? Du kannst nicht alles prägen. Du kannst nicht 10.000 Regeln aufstellen, sondern du musst dir wenige Sachen vornehmen, die dir wichtig sind. Und dann stell dir die Frage wirklich, sehen deine Kinder an dir, was du bei ihnen erreichen möchtest? Ja, deswegen müssen wir das vorleben, ja, und nicht das machen, wenn wir das nicht wollen. Ja. Der zweite Punkt ist, wir müssen darüber reden. Ja, irgendwann kommt der Punkt, da wächst das Gehirn unserer Kinder. Das ist dann einfach mal so und sie werden ein bisschen schlauer und fangen an, Dinge zu hinterfragen. Alle Eltern kennen diese Phase, die Warum-Phase. Ja, kennen alle. Warum? 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 Ja, und am Anfang ist das irgendwie nur so ein Spiel für die Kinder. Und irgendwann hinterfragen sie wirklich, ja, warum machen wir das denn eigentlich? Warum funktioniert das denn so? Ja? Und dann reicht es nicht mehr zu sagen, im Hause Hilger haben wir das schon immer so gemacht. Ja? Oder alle kennen den Spruch, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, ihr kennt das, ich brauch's nicht weiter erzählen. Genau. Und auch hier nehmen wir uns wieder ein Beispiel an Jesus. Jesus hat ganz viel vorgelebt, aber er hat auch ganz viel erklärt. Immer wenn seine Jünger was nicht verstanden haben, schaut mal in die Bibel, erklärt er es ihnen. Er sagt nicht, oh, kein Bock, kein Nerv. Macht halt so, wie ich das sage. So, macht man so. Ja? Oder ich bin Jesus und ihr seid Jünger, also macht es so. Sagt er nie, sondern er erklärt es immer. Ja? Er erklärt immer, warum das so ist. Er hat stille Zeit gemacht, er hat seinen Jüngern erklärt, warum das so ist. Deswegen macht das so. Und das müssen wir auch tun. Wir müssen unseren Kindern erklären, warum wir Dinge machen. Ja, warum wir das wichtig finden. Damit sie selber den Nutzen dahin verstehen können und irgendwann, dass das nicht einfach nur ein Gehorsamsschritt wird und sie dabei stehen bleiben und wenn sie mal unser Haus verlassen, dann sagen sie, gut, jetzt muss ich es nicht mehr machen. Ja, sondern damit sie erkennen, dass es einen Nutzen für ihr ganzes Leben hat. Ansonsten, wie gesagt, erziehen wir sie nur zu Gehorsam und nicht zu einer Beziehung. Das funktioniert zwar eine Zeit lang, aber es fördert eben nicht die Beziehung. Wenn du Christ bist, dann gründen sich deine Werte hoffentlich auf die Werte der Bibel. Und das ist auch gut so. Aber gerade für Kinder sind biblische Werte voll abstrakt und überhaupt nicht logisch. Ja, ist dir das mal aufgefallen? Ja, biblische Werte, wenn du die versuchst zu vermitteln, für Kinder ist das gar nicht selbstverständlich, diese einzuhalten. Ja, warum? Ja, ist ja klar, weil sie überall was anderes sehen. Ja, die Kindergartenerzieher sind keine Christen, die Lehrer sind vielleicht keine Christen, die meisten ihrer Freunde sind vielleicht keine Christen, die Familien, die sie kennen. Ja, und selbst wenn sie alle Christen wären, ja, sind sie vielleicht, leben sie diese Werte selber nicht. Oder, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir alle auch nur Menschen. Wir machen viele Fehler und auch wenn wir sagen, wir leben Werte, leben wir sie oft nicht. Und besonders, wenn dann die Medien ins Spiel kommen, wird es nochmal komplizierter, weil Medien, ja, durch Medien lernen unsere Kinder ganz viele Sachen, die dem entgegenstehen, was Gott uns lehren möchte. Und je älter unsere Kinder werden, desto mehr Zeit verbringen sie vor den Medien. Ja. Ja, da tut es die eine Stunde Gottesdienst und die zwei Stunden Jungschar oder Jet, die tun es dann irgendwann nicht mehr, weil sie in der Woche 20 Stunden am Smartphone verbringen und dort mit Inhalten vollgeballert sind, die nicht Gott gewollt sind. Deswegen ist es so wichtig, das zu erklären. Deswegen müssen wir schon früh mit unseren Kindern darüber reden, warum du bestimmte Dinge erwartest oder nicht. Und das hat auch manchmal ganz praktische Konsequenzen. Ja, wenn dir Sachen wichtig sind. Zum Beispiel bei uns zu Hause, uns ist der Sonntagsgottesdienst wichtig. Wir haben gesagt, wir wollen immer sonntags, wenn wir können, wenn wir da sind, wollen wir möglichst immer zum Gottesdienst gehen. Und unsere Kinder, zum Glück feiern unsere Kinder meistens auch hierher zu kommen, also es ist auch ziemlich cool. Aber das gerät natürlich irgendwann mal in Konkurrenz, zum Beispiel zu einem Fußballspiel am Sonntag oder Handballspiel, das kennen ja auch einige. Und hier wird dein Wert, wird das, was du prägen möchtest, auf die Probe gestellt. Damit möchte ich nicht sagen, dass man jetzt sonntags nicht Fußball spielen darf, darum geht es nicht. Ja, aber wir müssen mit unseren Kindern darüber reden, wenn uns das wichtig ist, dass wir nicht jeden Sonntag Fußball spielen können, sondern dann vielleicht nur einmal im Monat oder sowas. Ja, dass wir diesen Wert hochhalten, aber das müssen wir besprechen, das muss man reden, das kann man nicht einfach erwarten oder voraussetzen, weil alle anderen gehen natürlich sonntags zum Fußball, gar keine Frage. Das ist nicht das Problem. Kommen wir zum dritten Punkt, verstärken. Und das ist auch ein Punkt, der in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur häufig vernachlässigt wird oder im anderen Extremfall inflationär gebraucht wird. Ich habe euch einen Vers aus dem Philipperbrief rausgesucht, den ich sehr spannend finde. Da heißt es übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend gibt, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Und ich mag diese Formulierung, wenn es irgendein Lob gibt. Ja, also das ist so, als müsste man danach suchen. Ja, und das wäre so ein Ding, so wo gibt es jetzt was ich loben kann? Aber es ist ein bisschen so, bei der Kindererziehung ist es so, wir müssen das Positive bei unseren Kindern verstärken. Wenn unsere Kinder etwas tun, was unserer Kultur entspricht, was unseren Werten entspricht, was unserem Ziel entspricht, dann müssen wir das loben. Bei kleinen Kindern können wir das sogar richtig feiern. Ja, können sagen, hey, das hast du super gemacht und machen einen Tanz und so. Ne? Manchmal tanze ich mit meinen Kindern und so. Wenn du Teenager hast, mach das lieber nicht. Da kann man sagen, das hast du, ja, gut, bist stolz auf dich oder so. Da reicht, oder manchmal reicht auch ein Nicken. Das ist für Teenager oft schon viel, viel Mehrwert. Ja? Also mach das nicht bei Teenagern. Aber wir müssen das Positive bestärken. Ja, wir müssen das lehren. Warum? Weil es in der Bibel steht. Ja, die Bibel lehrt uns das. Wir sollen uns aufs Positive konzentrieren. Aus der Wissenschaft wissen wir, dass Kritik uns oft mehr belastet, als dass ein Lob uns nützt. Ja, deswegen gibt es diese 5:1 oder 7:1 Regel oder wie die heißt, ja, dass du eben für jede Kritik, die du jemanden sagst, 5 oder 7 Mal loben sollst. Ja, die Wissenschaft sagt, dass, also ich habe, da gibt es mittlerweile mehrere Studien zu, ich habe da nur kurz drüber gegoogelt und so ein bisschen quer gelesen, dachte so, wow, da haben sich echt viele Studien mit beschäftigt. Und aber unisono kommen sie zu dem Schluss, gute Beziehungen funktionieren, wenn man von sich aus Lob gibt. Nicht inflationär, nicht, ja, nicht, wenn sich dein Kind, hey, du hast dich auf den Stuhl gesetzt, wow, du hast die Gabel in die Hand genommen, wow, und du hast ein Messer in die Hand genommen, wow. Das ist inflationär, das ist Quatsch. Wie gesagt, aber wenn es zur Kultur passt, wenn es zu unserem Ziel passt, wenn es zu unseren Werten passt, betonen wir das, dann loben wir das. Dann wollen wir das fördern. Das tun wir, damit unsere Kultur zu Hause das Gute hervorbringt und das ist gleichzeitig gut für unsere Kinder. Ja, last but not least kommen wir zum Konfrontieren. Das ist ein Punkt, der ist gleichzeitig sehr, sehr wichtig, aber auch super schwierig, finde ich. Das ist echt ein schwieriger Punkt, der in unserer Familienkultur zu tragen kommt. Ja, konfrontieren heißt, wenn deine Kinder sich entgegen deiner angestrebten Kultur, deiner von dir festgesetzten und gewählten und vermittelten Werte, wenn sie entgegen deiner Regeln, die du aufgestellt hast, übrigens kleiner Tipp, stell nicht zu viele Regeln auf, sonst bist du nur am Kämpfen. Also wenn deine Kinder sich aber entgegen all diesen Dingen verhalten, dann musst du das konfrontieren, das heißt, du musst es ansprechen. Und ich stelle immer wieder fest, bei anderen Eltern, aber auch bei mir, das ist wirklich eine Herausforderung, ist gar nicht so einfach. Ja? Ich stelle mich fest, die meisten von uns sind konfliktscheu. Es gibt zwar auch einige, die lieben den Konflikt und sind relativ streitsüchtig und kommen damit sehr gut klar. Ich nicht, ja, ich versuche Konflikte, wenn es geht, zu vermeiden, irgendwo es geht. Aber wenn du Kinder hast, dann wirst du an dieser Konfrontation nicht vorbeikommen. Ja, weil Kinder zwangsläufig Dinge tun, von Natur aus, die sich entgegen deiner Kultur und deinen Werten, die du festgelegt hast, richten werden. Ja, und das ist wichtig, dass wir das konfrontieren. Es gibt viele Gründe, warum wir oft nicht eingreifen, wenn unsere Kinder etwas tun, was eigentlich falsch ist. Ja, wir können müde sein, wir können überfordert sein, wir können manchmal haben wir auch Angst vor unseren Kindern, ja, aus verschiedenen Gründen, weil sie dann sofort explodieren oder wütend sind oder ein Loch in die Wand schlagen, soll schon mal vorgekommen sein. Ja, oder vielleicht haben wir auch Angst, dass diese Beziehung, die wir zu unseren Kindern haben, wenn wir das jetzt konfrontieren, dass die kaputt geht. Es gibt viele Gründe, warum wir das nicht machen. Ja, manchmal haben wir einfach auch viel zu viele Regeln aufgestellt und sind des Kämpfens müde. Ich habe schon gesagt, stell nicht so viele Regeln auf. Aber was passiert? Es ist immer falsch, das zu machen. Ja, denn wenn wir das tolerieren, dass unsere Kinder gegen die Regeln verstoßen, dann vermitteln wir automatisch, es ist okay, sich entgegen den Werten zu verhalten. Denn wenn du das nicht konfrontierst, sondern tolerierst, dann propagierst du letztlich das genaue Gegenteil von dem, was du haben möchtest. Was du tolerierst, das promotest du. Du sagst damit, ja, wenn du mich anschreist, ja, dann ist es, und ich nichts dagegen sage, dann ist es okay, dann darf er mich offensichtlich anschreien, ja. Wenn du mit Essen wirfst, ja, und ich nichts dagegen sage, dann ist es offensichtlich okay, ja, dass man im Hause Hilger mit Essen schmeißt, wenn ich das nicht konfrontiere. Und schlimmer noch, ja, auch bei, in der Beziehung der Geschwister untereinander brennt sich das dann ein. Ja, wenn es zu Gewalt kommt, wenn ein Kind das andere schlägt, aus welchen Gründen auch immer, es passiert ja manchmal, ne, dass man wütend ist, dann schlägt man, und du nicht einschreitest, du es nicht erklärst und vorlebst, ja, nicht konfrontierst, ja, dann wird sich für das geschlagene Kind das einbrennen. Ah, es ist okay, wenn ich geschlagen werde. Und die Folge daraus ist, ich darf mein anderes, jüngeres Geschwisterkind dann auch schlagen. Und wenn es ganz schlimm kommt, ja, dann entwickelt das sich auch so ein bisschen in die Zukunft hinein, dass sogar im Erwachsenenalter für manche Menschen dann okay ist, wenn sie geschlagen werden von anderen. Und das ist auf jeden Fall das, was wir nicht vermitteln wollen. Deswegen müssen wir das konfrontieren, um unsere Werte zu verteidigen. Deswegen musst du es bei deinen Kindern ansprechen und korrigieren und immer wieder mit viel Geduld und Liebe erklären. Ja, diese vier Steps können uns helfen, sozusagen eine gute Familienkultur zu prägen. Ich habe noch einen kleinen Extra-Tipp für dich, der mir eigentlich ganz, ganz wichtig ist, den ich unbedingt noch loswerden wollen, und zwar ist, vergleich dich nicht. Ja, vergleich dich nicht, besonders nicht, wenn deine Kinder noch keine 25 sind, weil gegen einen unterentwickelten Frontallappen kannst du nichts tun. Ja, das ist einfach so. Da brauchst du dich nicht vergleichen. Und selbst wenn deine Kinder 25 sind, ja, war dein Ziel vielleicht ein ganz anderes, als das von anderen Eltern war? War dein Ziel vielleicht ganz anders ausgerichtet, weil du ganz andere Umstände hattest? Du hattest vielleicht ganz andere Voraussetzungen. Und vergleichen ist der Tod alles schön, deswegen tu mir den Gefallen. Geh nicht auf Instagram, vergleich dich nicht mit anderen Eltern. Lerne von Eltern, die du respektierst und die es irgendwie gut hingekriegt haben. Mach dir Notizen, schreib das auf, was sie gemacht haben, aber vergleich dich nicht mit ihnen. Ja, wenn du dir aus der Predigt heute was mitnehmen möchtest, dann das. Wir sind verantwortlich für unsere Kinder. Wir müssen entscheiden, was nach 25 Jahren Erziehungsarbeit optimalerweise rauskommen soll. Was ist die Ernte? Was ist das Essen, das wir richtig machen wollen, richtig machen können? Und stell dir mal vor, Wenn du das machst, ja, vielleicht hast du noch kleine Kinder oder du hast so mittelgroße Kinder oder noch gar keine Kinder, aber stell dir mal vor, wie es sein könnte, wenn du ein klar definiertes Ziel in deiner Erziehungsarbeit hast. Wenn deine Kinder wüssten, was Phase ist, wie viel Klarheit herrscht dann bei dir zu Hause, wie du dich selber verändern würdest. Und wie genial wäre das, wenn nach 25 Jahren deine Kinder eine starke Beziehung zu dir und zu Jesus haben könnten. Wenn ihr Beziehungsnetzwerk zu dir persönlich, zu deiner Frau, zu deinem Mann, ja, untereinander, die Geschwister und auch ja, in allen anderen Bereichen ihres Lebens richtig stark geworden ist, weil du die Verantwortung übernommen hast, als Mama, als Papa, auf das Ziel hinzuarbeiten. Und darum geht es. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss der Predigt und der Predigtreihe ganz offensichtlich dafür beten. Wäre cool, wenn ihr aufsteht. Wir wollen danach gleich noch Gott zur Ehre singen. Wir wollen Gott loben dafür, dass er dieses Ziel vor Augen hatte, zu uns zu kommen und uns mit dem Vater zu versöhnen. Und ich bete jetzt und dann wollen wir gemeinsam singen. Danke, Jesus, dass du ein ganz klares Ziel vor Augen hattest. Du bist nicht gekommen, um irgendwie mal den Leuten den Kopf zurechtzurücken und so und mal was zwischen die Hörner zu geben, sondern dein Ziel war ganz klar, die Beziehung zum Vater wiederherzustellen. Und ich danke dir, dass du es gemacht hast. Und ich bete darum für alle, die Eltern sind hier in diesem Raum, egal ob alleinerziehend oder als Paar. Bete darum für alle, die dies noch werden möchten, dass du ihnen hilfst, klaren Fokus auf ihre Erziehung zu bekommen, was du für ihre Kinder möchtest, dass sie diesen Ziel, dass sie sich daran ausrichten, dass sie in diese Richtung arbeiten, Herr, dass die Ernte dann auch eingefahren werden kann. Danke, dass du ein Gott bist, der uns dabei nicht allein lässt, sondern der uns helfen möchte, der uns unterstützen möchte, auch in schwierigen Phasen, auch wenn es nicht so einfach ist und auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir haben zwar ein Ziel, aber wir kriegen es irgendwie gar nicht auf die Kette, weil dann doch wieder viel los ist zu Hause und weil es doch wieder schlimm geworden ist oder so, dann wollen wir dich bitten, dass du uns mit deiner Kraft und mit deinem Heiligen Geist darin unterstützt, dir treu zu folgen und dem Ziel zu dienen. Danke, Jesus, dass du da bist und danke, dass du uns ein Beispiel gegeben hast, als du zu uns auf die Erde gekommen bist, für uns gestorben bist am Kreuz. Amen.